über Übersetzen. Herzlich willkommen zur 7. Folge von Überübersetzen. Nachdem uns ja Sandra Hetzel beim letzten Mal ein bisschen erzählt hat, was es mit dem Übersetzen aus dem Arabischen so auf sich hat, welche Rolle das Hocharabische spielt, warum es so wichtig wäre, dass man Kinderbücher für zweisprachig aufgewachsene Kinder in Deutschland nicht nur auf Hocharabisch rausgibt, sondern in Dialekt. Außerdem haben wir darüber gesprochen, warum außerliterarische Kriterien so wichtig sind und eine unglaublich große Rolle dafür spielen, wie wir die arabische Kultur sehen und rezipieren, nämlich was für Bücher werden aus dem Arabischen übersetzt und wieso und wer entscheidet es eigentlich? Welche Machtinstanz hat das Recht, darüber zu entscheiden? Ja, und das ist eine Frage, die wollen wir heute mal ein bisschen theoretisch aufgreifen, nämlich die Machtfrage und fragen uns, was hat Äquivalenz mit Macht zu tun? Wir, das sind Larissa Schippel, Universitätsprofessorin für transkulturelle Kommunikation, die an der Universität Wien tätig ist und sich besonders mit Kultur- und Translationsgeschichte beschäftigt. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Dolmetscherin und Übertitlerin, die darauf spezialisiert ist, fremdsprachige Inszenierung zu vermitteln. Ja, heute sitzen wir mal woanders. Nicht bei Larissa, sondern bei mir und haben uns beim letzten Mal ja mit Interpretation beschäftigt und welche Rolle die Interpretation für die Übersetzung spielt. Und dadurch, dass die ÜbersetzerInnen im Laufe der Jahre ja immer mehr in den Fokus geraten sind, also man hat uns im Prinzip erst wahrgenommen, auch theoretisch, hat auch die Interpretation, nämlich wir als interpretierende Menschen, eine immer größere und wichtigere Rolle gespielt. Wir haben darüber gesprochen, was der Tod des Autors von Roland Barthes und die Geburt der Lesenden für die ÜbersetzerInnen bedeutet hat, die ja im Prinzip zwischen die Intention der Schreibenden und die Interpretation der Lesenden geschaltet sind. Und dass es ziemlich wichtig ist, dass wir die Lücken, die ein Text hat, nicht in unseren Übersetzungen füllen, sondern auch als Lücken für die Fantasie der LeserInnen offen lassen. Also wir erhalten die Intention der AutorInnen in unserer Interpretation. Ja, spätestens jetzt hat wahrscheinlich die ein oder der andere eine Augenbraue gehoben und sich gedacht, wie wichtig nehmen die sich eigentlich? Es ist ja wohl wichtiger, dass genau das wiedergegeben wird, was der Autor oder die Autorin auf Arabisch, Französisch, Litauisch oder irgendeiner Sprache geschrieben hat. Und dass wir doch einfach Äquivalenz herstellen sollen. Denotative, konnotative, egal, aber wir sollen Äquivalenz herstellen. Ja, und damit sind wir bei so einem Schlüsselbegriff der Translationswissenschaft oder Schlüsselbegriff, der immer wieder auftaucht, wenn man über Übersetzung spricht, nämlich die Äquivalenz. Ganz grob ist damit gemeint, dass man eine Gleichwertigkeit zwischen zwei Produkten, nämlich dem Ausgangstext und dem Zieltext, herstellen soll. Gleichwertig. Ist so eine Sache, denn eigentlich kommt dieser Begriff Äquivalenz aus der Fachsprache, also genauer gesagt aus dem Maschinenbau, wo man vieles eindeutig zuordnen kann und auch muss, aber für die Übersetzung zwischen zwei Kulturen, schwierig. Aber genau darüber würden wir eben ganz gern mal heute sprechen, weil eben ja sowieso immer alle davon sprechen. Ja, Larissa, du kannst uns da wahrscheinlich ein bisschen auf die Sprünge helfen, wie immer. Seit wann sprechen wir eigentlich von Äquivalenz in der Übersetzung?
Kann ich dir gar nicht beantworten, seit wann das so ist. In der Übersetzungswissenschaft kenne ich den Begriff im Grunde genommen seit den 60er, 70er Jahren taucht er auf. Er taucht bei Paul Newmark auf, er taucht in der Leipziger Schule auf. Er zieht sich durch bis hin zu Reis Vermeer. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Ich glaube, bevor wir über Äquivalenz sprechen wollen, und das ist mir jetzt klar geworden nochmal bei deiner Einführung, müssten wir vielleicht eine Sache klarer machen, als wir sie bisher artikuliert haben. Wahrscheinlich ist das schon verstanden worden, aber vielleicht sollten wir es auch nochmal klar aussprechen. Das, was wir hier diskutieren über verschiedene Konzepte und verschiedene Begriffe, die für die Übersetzungswissenschaft bedeutsam sind, ist ja immer der Versuch, den Vorgang des Übersetzens, den Prozess des Übersetzens zu beschreiben, abzubilden. Das, was wir also in theoretische Konzepte fassen, die Übersetzungswissenschaft, sind Dinge, die Übersetzerinnen und Übersetzer im Grunde genommen wissen und anwenden und einsetzen. So arbeiten sie. Das heißt nicht, dass sie es automatisch auch so benennen. Es gibt viele unterschiedliche Beschreibungen von Übersetzungsvorgängen und von Übersetzungsfunktionen auch und von Vorstellungen davon, wie Übersetzen funktionieren soll. Und wenn wir also jetzt darüber sprechen und versuchen, diesen Prozess quasi einzufangen und beschreibbar zu machen und darin auch nachzeichnen, wie sich die Begriffe zum Beschreiben von Übersetzungsvorgängen im Laufe der Zeit verändert haben, weil eben Wissenschaftler immer wieder sich mit den Phänomenen auseinandergesetzt haben, ist dabei auch der Betrachtungsraum immer größer geworden. Es ist ja nicht so, dass Übersetzerinnen und Übersetzer nicht gewusst hätten vor 20 oder 50 oder 100 Jahren, was für eine wichtige Rolle sie spielen im Übersetzen. Nur in der Beschreibung des Vorgangs des Übersetzens oder der Übersetzung kamen sie häufig nicht vor, außer sie waren selbst große Autoren und von daher bekannt und berühmt. Und dass die Übersetzungswissenschaft jetzt diesen Blick immer weiter geöffnet hat für möglichst viele, wünschenswert alle Faktoren, die Einfluss haben auf das Übersetzen, ist also im Grunde genommen auf der Metaebene angesiedelt. Es versucht also im Grunde einzufangen, was Übersetzerinnen möglicherweise auch wissen und das in ein ganzheitliches Konzept zu bringen und damit also systematisch beschreiben zu können. Und von daher landet man häufig genug eben bei diesem Äquivalenzbegriff, der einer dieser Begriffe ist, mit denen man versucht, das Verhältnis zwischen Ausgangstext und Übersetzung zu beschreiben.
Und schon lange
praktisch. Und das schon lange, aber die Vorstellung, die dahinter steckt, ist noch viel älter, weil es ist die Vorstellung, dass die Übersetzung den Ausgangstext, das Original, wenn man so will, das heilige Original, das war es ja häufig genug, so zu übertragen, dass dazwischen im Grunde genommen kein Blatt Papier passt.
Genau, da kommen ja auch diese Bilder her, wenn man sagt, die Übersetzung vergleicht man mit dem Teppich. Wir sehen die Knüpfstruktur von hinten, von vorne. Genau. Also es ist immer sehr nah dran, immer im Prinzip genau das Gleiche, was wir haben.
Richtig, oder eben diese Spiegelmetapher, nicht? Ja. Also da gibt es eine Menge metaphorische Ausdrucksweisen, um die Übersetzung möglichst eng und möglichst fest an ihren Ausgangstext, an ihr Original zu binden, was eben gleichzeitig auch heißt, dass man dem Übersetzer keinen Spielraum lässt. Ja. Er soll möglichst nah am Original bleiben, nicht? Er soll das möglichst treu wiedergeben. All diese Metaphern, wenn man jetzt möchte, ohne jetzt groß in die Metapherntheorie einzusteigen, sind Metaphern immer vorwissenschaftliche Versuche, etwas einzufangen, was man beschreiben will. Dann macht man es metaphorisch. Zurück zur Äquivalenz. Ich glaube, es ist wirklich eine Gretchenfrage der Übersetzungswissenschaft. Wie hältst du es mit der Äquivalenz?
Genau, weil wir hören es ja. Also es ist immer, wenn über Übersetzung diskutiert wird, auch Kollegen, das ist eigentlich der wissenschaftliche Begriff, den alle benutzen. Jeder bedient sich diesem Begriff irgendwie.
Aber genau, also Werner Koller, einer der Theoretiker des Äquivalenzbegriffs, sagt in seiner Einführung in die Übersetzungswissenschaft von 1979, die seitdem in neuen Auflagen erschienen ist.
Die wir alle lesen mussten für unsere Prüfungen damals.
Neuen Auflagen, also da träumt jeder Autor von. Ja, ne?
Hätten wir auch gern.
Und er sagt in seinem Vorwort, gleich auf der ersten Seite des Textes, Übersetzungspraxis heißt, um es auf diese allzu einfache Formel zu bringen, Herstellung von Äquivalenz. Also das ist sozusagen ganz oben angesiedelt, ein hehres Ziel, dem jetzt Übersetzerinnen und Übersetzer zu folgen haben, Äquivalenz herzustellen. Herstellung von Äquivalenz meint dann im Grunde genommen eben dieses Verhältnis zwischen Ausgangstext und Zieltext und das beruht, wenn man sie feststellen will, wenn man wissen will, ob der Text äquivalent ist, beruht da auf einem Vergleich zwischen zwei Texten. Und Vergleich ist natürlich in der Wissenschaft ein ganz wichtiges Mittel. Also ein zentrales Instrument, um Dinge klarer zu machen. Man vergleicht X mit Y, wo auch immer, zieht sich durch alle Disziplinen. Und wir haben in der Alltagsweisheit, die da heißt, man kann nicht Äpfel und Birnen vergleichen. Wo ich immer sage, doch. Natürlich kann ich Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich muss nur sagen, in Bezug, worauf ich sie vergleiche. Vergleiche ich sie in Bezug auf ihre Farbe? Vergleiche ich sie in Bezug auf ihr Kerngehäuse? Vergleiche ich sie in Bezug auf ihre Stilform? Vergleiche ich sie in Bezug auf ihren Geschmack oder was auch immer? In dem Augenblick, wo ich dazu sage, was ist das Kriterium meines Vergleichs, kann ich alles mit allem vergleichen, grundsätzlich, prinzipiell. Und wenn ich das jetzt auf den Textvergleich anwende, umlege quasi, also wir nennen das ein Tertium Comparationis, das dritte des Vergleichs. Ich habe zwei Größen und die vergleiche ich miteinander in Bezug auf ein drittes. Wenn ich das jetzt umlege auf die Frage nach der Äquivalenz zwischen zwei Texten, dann muss ich also auch die Frage stellen, in Bezug worauf vergleiche ich sie, diese beiden Texte. Mhm. Und dann kann ich sie vergleichen in Bezug, sagen wir mal bei der Lyrik, in Bezug auf ihre Form. Ist ein Gedicht oder ein Epos in Hexametern übertragen worden? Oder ist die Struktur des Textes von jeweils vier Zeilern in der Übersetzung eingehalten worden oder abgewichen worden? In Bezug auf den Reim, auf den Rhythmus.
Auf den Inhalt.
Inhalt ist schon schwieriger, ne? Weil wie fasse ich den Inhalt? Bei der Struktur ist das noch relativ überschaubar. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal benutzt habe. Wichtiger rumänischer Autor, mir heißt Sebastian, schreibt einen großen Roman in den 30er Jahren. Also ein jüdisch-rumänischer Autor, der dann später auch verfolgt worden ist und im Grunde genommen in komplette Isolation getrieben worden ist. Schreibt einen Roman über jüdisches Leben, wenn man so will. Seit 2000 Jahren, also der Titel zielt auf jüdisches Dasein. Und die erste Seite dieses Buchs im Roman ist strukturiert in 6 Abschnitte und jeder Abschnitt beginnt mit einem Verb, aber in unterschiedlichen Tempora. Präsens, Perfekt, Imperfekt, Präsens. Wenn man den Text liest und nur diese erste Seite des Romans liest, springt einem ins Auge diese Struktur. Verben und in wechselnden Zeiten. Mhm. Und dann sehe ich mir die Übersetzung an. Erste Seite. Ich habe 6 Abschnitte, so weit, so gut. Aber die beginnen nicht mit dem Verb. Und die haben vor allem keine einheitliche Struktur. Und die Zeitformen purzeln bunt durcheinander. Wenn man also diese Vergleichsmethode zugrunde legt, um Äquivalenz zu bestimmen, und ich also ein drittes des Vergleichs brauche, das hat ja die kontrastive Linguistik auch gemacht, nicht? Dann kommen wir zu dem Schluss, ich habe natürlich Zeitformen in beiden Sprachen. Aber die Funktionen der Zeitformen differieren in den Sprachen. Das, was im Deutschen ein Perfekt macht, macht in anderen Sprachen vielleicht das Imperfekt. Mhm. Das heißt, jede gute Übersetzerin weiß, wie die Funktionen der Zeitformen in ihren Arbeitssprachen funktionieren. Harald Weinrich hat das fantastisch beschrieben fürs Deutsche und fürs Französische. Wir haben auch noch Subfunktionen, also die dann meistens regional verteilt sind, nicht? In Österreich redet man eigentlich im Perfekt. Das Imperfekt kommt im Grunde genommen nicht vor. Wir haben in Deutschland Regionen, da redet man im Plusquamperfekt, wenn man über Vergangenheit redet. Da kommt praktisch kein Perfekt und kein Imperfekt vor. Das heißt also, diese Funktionsverteilung ist sprachlich fix. Das heißt, das bringt mir gar nichts, wenn ich jetzt Zeitformen miteinander vergleiche, sondern ich muss fragen nach der Funktionalität dieser Zeitformen. Deswegen hat die kontrastive Linguistik solche Tertia Comparationis geschaffen, in Bezug auf die sie die Dinge vergleicht. Das heißt Temporalität. Und dann schaue ich, wie wird Vorzeitigkeit beispielsweise ausgedrückt und dann kann ich das vergleichen. Vorzeitigkeit in dieser Sprache, Vorzeitigkeit in dieser Sprache. Ist das realisiert im Text? Und kannst du dir vorstellen, oder sie können sich vorstellen, oder ihr könnt euch vorstellen, wenn wir das jetzt durchdeklinieren wollen durch einen Text und seine Übersetzung, da haben wir aber gut zu tun.
Ja.
Um dann festzustellen, unter dem Aspekt von Zeitlichkeit, Temporalität, ist der Text äquivalent. Aber damit haben wir ja nur ein Bruchstück erfasst und wir müssten das jetzt durch verschiedene Funktionen durchdeklinieren, um dann zu dem Ergebnis zu kommen, die Texte sind äquivalent womöglich oder, das wird eher selten sein, in Bezug darauf ja, in Bezug darauf nein, in Bezug darauf eher nicht. Und das hat auch Werner Koller gemerkt, dass das offensichtlich sehr differenziert zu betrachten sein wird.
Weil er seine Äquivalenz
hat deswegen verschiedene Äquivalenzstufen eben entwickelt, nicht? Die denotative Äquivalenz, die konnotative Äquivalenz und landet dann bei der ästhetischen Äquivalenz, Wirkungsäquivalenz, also im Grunde genommen 5 Etappen.
Was schon zeigt, dass es irgendeine Begrenzung gibt, dass man damit einfach nicht weiterkommt, dass es einfach zu klein differenziert ist und einem der große Blick aufs Ganze dann irgendwann fehlt.
Genau. Es stellt sich also die Frage, was nützt uns dieses Konzept für die Fragen, die wir uns stellen in Bezug auf das Übersetzen, ganz allgemein, aber natürlich auch mehr oder weniger konkret. Und hinzu kommt, Prunsch nennt ja sein Buch zur Einführung in die Translationswissenschaft im Untertitel von den Asymmetrien der Sprachen zu den Asymmetrien der Macht. Wir sind eben nicht Hieronymus im Gehäus, wie das auf dem schönen Dürerbild zu sehen ist, abgeschirmt und Mutterseelen allein nur mit dem Text, sondern wir agieren in einem Geflecht von Faktoren, von Einrichtungen, von Partnern, von anderen Akteuren. Und in diesem Geflecht sind wir nicht die Mächtigsten.
Nee, sind wir nicht. Als Übersetzer. Nee.
Das heißt, die Frage ist immer, welche Handlungsoptionen hat auch die Translatorin, die Übersetzerin, um etwas, was sie interpretiert hat, ihr Interpretat, dann tatsächlich so zu übersetzen, wie sie es sich vorstellt, mit der Strategie, die sie entwickelt hat. Und damit habe ich jetzt noch mal so ein paar Begriffe aufgegriffen, ja, die wir bislang schon benutzt haben.
Genau.
Und sie quasi zusammengeführt zu der Sicht, die wir, glaube ich, gemeinsam hier vertreten.
Genau, die wir ja eigentlich schon gesagt haben, dass diese äquivalenzorientierte Betrachtungsweise, da fehlte im Prinzip die Übersetzerin, der Übersetzer drin. Und daraus hat sich dann das entwickelt, worüber wir schon gesprochen hatten von Reis Vermeer, dass man sozusagen sagt, gut, Äquivalenz ist die eine Sache, aber wir übersetzen eigentlich adäquat. Wir folgen einem bestimmten Zweck. Also wie du es ja auch gerade schon ausgeführt hast. Also wir haben einen Übersetzungsauftrag, den wir uns selber bündeln in unserem Kopf und dem folgen wir. Und dann kann Äquivalenz eben immer eine Unterfunktion von Adäquatheit sein. Also ich kann in diesen kleinen, wie du es gerade ausgeführt hast, in diesen kleinen Aspekten kann man natürlich kleine Äquivalenzen schaffen, aber seine ganze Übersetzung muss man eben adäquat machen.
Und zwar eben nach einer Strategie. Und es ist auch nicht gewährleistet, dass wenn ich jetzt womöglich auf verschiedenen Ebenen äquivalente Beziehungen hergestellt hätte, wenn das gelänge, was selten gelingt wegen der verschiedenen Strukturen der Sprachen, heißt das nicht, dass es in der Summe einen äquivalenten Text gibt.
Ja, das ist ja immer, in meinen Bereichen ist das immer ganz klar. Deswegen reagiere ich da natürlich auch extrem drauf auf diesen Äquivalenzbegriff, weil man zum Beispiel in der Theaterübertitelung, wo ich mit Textbrocken arbeiten muss, die aus klassischer Literatur kommen, die dann in 3 Sekunden ausgespült werden müssen und wo ich also ganz stark in der Situation hänge, da kann dann hinterher keiner eine Äquivalenz zwischen dem Französischen und dem Deutschen aufmachen. Da hängen so viele Faktoren dran. Das muss man mit in Betracht ziehen. Und so ist es ja bei ganz vielen anderen Sachen auch. Auch bei der Übersetzung von Literatur, auch bei dem Gedicht von Amanda Gorman war das so. Was vorgetragen wurde zur Vereidigung von Joe Biden und Kamala Harris, hat Amanda Gorman ja in Spoken Word Art vorgetragen. Das heißt, das ganze Gedicht ist dazu geschrieben gewesen, vorgetragen zu werden in einer Inszenierung. Das ist die Gattung an sich. Und diese Inszenierung war wunderbar gemacht. Es war eine junge schwarze Frau, die war hervorragend gekleidet. Und das war alles Teil der Inszenierung natürlich auch. Und es war auch ganz bewusst gesetzt. Und das hat zusammengespielt mit dem Gedicht, was sie super vorgetragen hat, was wir gehört haben. Damit ist sie wahnsinnig berühmt geworden in dem Moment. Jetzt wollten die verschiedenen Länder das übersetzen lassen. Die Niederländer haben sich überlegt, dass die Rheinfeld, ist auch eine junge Lyrikerin, sehr bekannt, hat gerade auch einen Preis bekommen, dass das die richtige Person wäre, weil sie nicht binär ist und auch im Prinzip am Rande der Gesellschaft sich so verortet. Dann gab es einen großen Aufschrei, dass sie das nicht machen kann, weil sie nicht schwarz ist. Und das ist aber eine identitätspolitische Frage gewesen, die da diskutiert wurde. Das andere ist eine übersetzerische Frage, dass sozusagen die Rheinfeld von sich gesagt hat, sie kann gar nicht so gut Englisch oder konnte es vor 2 Jahren nicht und hat dann zurückgezogen, hat selber gesagt, sie möchte niemanden verletzen. Da sieht man im Prinzip, was da alles reinspielt in diese Entscheidung. In Deutschland wurde es dann von 3 Personen übersetzt, 3 Frauen.
Es wird trotzdem kritisiert.
Ja, genau, mit Migrationshintergrund, eine schwarze Frau, eine Lyrikerin, die haben es versucht. Die werden kritisiert, weil gesagt wird, sie haben die Übersetzung nicht geschafft. Aber das sind halt alles verschiedene Fragestellungen. Und wenn man dann versucht, sozusagen das Buch nimmt von jetzt die Übersetzung, die deutsch-englische Übersetzung, die ist in einem Buch. Wir haben beide Sprachen vorliegen. Die Kritik guckt sich die Texte an, den deutschen Text, den englischen Text und nimmt bestimmte Passagen raus, wo einmal Color steht und einmal ist es im Deutschen nicht so übertragen worden. Das kann man machen, da versucht man dann eben genau so eine Äquivalenz zu ziehen und vergleicht diesen einen deutschen Satz mit dem einen englischen Satz. Aber das Eigentliche ist ja die Frage, wie benutze ich diese Übersetzung? Wofür ist die überhaupt gemacht? Wahrscheinlich ist sie ja dafür gemacht, dass ich mir im Fernsehen die Rede von Amanda Gorman angucke und mitlese.
Womöglich.
Womöglich.
Also das wäre zumindest ein Lösungsvorschlag, es so zu behandeln. Weil die Ungerechtigkeit besteht ja darin, du hast ja darauf hingewiesen, es ist eine große Inszenierung. Nicht? Die Einführung eines amerikanischen Präsidenten ist natürlich eine Inszenierung, an der ich weiß nicht, wie viele Menschen mitwirken, um sie perfekt zu machen. Sie muss stimmen. Da ist jeder Wimpernschlag, will ich mal sagen, vorgeplant und berechnet und kalkuliert, damit er auch über die Medien so rüberkommt, wie er gewollt ist. Und dabei sehen wir ja nur das, was ich, um mit Goffman zu sprechen, auf der Vorderbühne der Inszenierung abspielt. Die Hinterbühne nehmen wir ja nicht wahr. Das heißt also, aus diesem riesen Bündel von zusammenwirkenden Elementen wird jetzt ein einziges rausgegriffen, nämlich der Text, den Amanda Gorman dort vorgetragen hat.
Genau.
Der wird also rausgelöst.
Form auch noch.
Genau. Rausgelöst aus dieser Gesamtinszenierung und übertragen ins Deutsche oder ins Niederländische oder wohin auch immer und soll jetzt funktionieren. Das ist eigentlich unmöglich. Und ich kann andererseits auch nicht erwarten, dass ich jetzt auf der Zielseite eine vergleichbare Inszenierung bekomme. Weil die würde ja auch nicht funktionieren. Selbst wenn ich sie machen würde, könnte sie ja nicht funktionieren. Weil die Wirkungsbedingungen für den amerikanischen Kulturraum ganz andere sind, als wie sie etwa für den niederländischen oder für den deutschen Kulturraum wären. Oder deutschsprachigen Kulturraum. Mir fällt ein, vor mittlerweile fast 30 Jahren wahrscheinlich oder knapp 30 Jahren, war Boris Jelzin in Berlin und hat eine Rede gehalten an der Mauer, beziehungsweise an der schon gefallenen Mauer. Und hat sie vorgetragen mit russischem Pathos. Und sein Dolmetscher, den er mitgebracht hat aus Russland, hat die Rede gedolmetscht mit russischem Pathos.
Wunderbar.
Und das Ganze geriet im Grunde genommen zur Karikatur. Weil Deutschland ist ein Land, in dem Pathos tunlichst zu vermeiden ist. Aus gutem Grund. Aber wir sind sehr empfindlich gegen Pathos. Das können wir nicht gut vertragen. Und es bedarf sehr genauer Stellschraubendrehungen, um eine vielleicht gerade noch zulässige Dosis von Pathos im deutschen öffentlichen Diskurs zu akzeptieren. Besser ist, man vermeidet das komplett, nicht? Also wenn man den gegenwärtigen Bundespräsidenten ihm zuhört, dann merkt man ganz deutlich das Bemühen um Pathosvermeidung. Und wenn es ihm nicht gelingt, dann ist das auch keine gute Passage. Das heißt also, amerikanisches Pathos im deutschen oder gar im niederländischen Sprachraum, na vergiss es, kann nicht wirken, nicht? Das heißt also, die Wirkungsbedingungen sind völlig unterschiedlich, in denen jetzt die Übersetzung rezipiert werden soll.
Genau. Und nochmal auf den Jelzin zurückzukommen, die Aufgabe des Dolmetschers wäre gewesen, er hat es ja bemüht, er hat sich jetzt bemüht, alles so gut es geht zu spiegeln, bis zur Geste hin, und es ist voll nach hinten losgegangen.
Das heißt, eigentlich hat er sich um Äquivalenz bemüht.
Er hat sich um Äquivalenz bemüht, hätte sich aber um die Funktion bemühen müssen. Genau. Er hätte wissen müssen, die Deutschen müssen, denen müssen jetzt genauso die Tränen in die Augen steigen, das steigt uns aber nicht bei Pathos.
Nein, sondern wir fangen an zu lachen.
Wir fangen an zu
lachen.
Oder
wir kriegen die Gänsehaut des unangenehmen Berührtseins.
Genau. Und das ist das, was man immer mitdenken muss, und das ist die Schwierigkeit.
Und diese Vorstellung von einer gelungenen Übersetzung im Sinne der Äquivalenz zieht sich also im Grunde genommen durch die verschiedenen Konzepte in verschiedenen Auslegungen durchaus. Und ich finde ja besonders gelungen, und dort macht der Begriff dann für mich auch wieder Sinn, die Interpretation von Theo Hermanns, der den Äquivalenzbegriff wieder aufgreift, und zwar indem er rausgeht aus dieser Vergleichskonstellation, die wir bisher diskutiert haben. Hier ist das Original, da ist die Übersetzung und was ist da jetzt äquivalent oder nicht. Sondern er sagt, die Bibelübersetzung liegt irgendwann vor und es ist natürlich auch eine Auftragsübersetzung. So wie wir das für die Adäquatheit diskutiert haben, für Reis Vermeer diskutiert haben. Das heißt, es gibt einen Auftraggeber. Erich Ponsch hat mir mal erzählt, die Bibelübersetzung, die Hieronymus gemacht hat, sagte er, Hieronymus hatte ja den Auftrag, die Bibelübersetzung in Übereinstimmung zu bringen mit dem kirchlichen Dogma. Und Erich weiß, wovon er redet in solchen Sachen. Erich hat seine Matura bei den Jesuiten gemacht. Er hat also eine profunde jesuitische Ausbildung bekommen. Das heißt also, sagt jetzt Hermanns, toller Übersetzungswissenschaftler übrigens. Theo Hermanns sagt, wenn jetzt Äquivalenz zwischen der Übersetzung und dem Ausgangstext, sagen wir, der Septuaginta, festgestellt wird, dann ist es eine Institution, die feststellt, dass dieser Text äquivalent ist mit dem Ausgangstext. Das heißt, die Gleichwertigkeit, die Gleichrangigkeit dieser Übersetzung mit dem Original ist eine von außen getroffene Feststellung. Mhm. Und dann macht der Begriff wieder Sinn.
Sozusagen als Machtinstanz, das ist eine Machtinstanz, in welcher Form auch immer.
Wir haben eine Institution, die das Recht hat, die Macht, wenn wir so wollen, festzustellen und festzulegen, dass dieser Text äquivalent ist mit dem Ausgangstext.
Und die kann ganz unterschiedlich aussehen. Diese Machtinstitution kann ein Verlag sein, kann
natürlich
ein Sprachendienst sein.
Das Problem ist, wir haben natürlich in unseren Gesellschaften, und auch historisch ist das genauso, Bereiche, die sind sehr stark institutionalisiert und Bereiche, die sind weniger stark institutionalisiert. Nicht? Wenn wir also denken an das literarische Feld, das ist relativ schwach institutionalisiert.
Ach so, ja.
Und von daher werden wir dort keine Machtinstanzen, keine Machtinstitutionen finden von der Größenordnung der katholischen Kirche.
Nein, natürlich nicht.
Die katholische Kirche kann auf ihrem Konzil von Trient festlegen, das ist der kanonische Bibeltext, der jetzt zu benutzen ist. Sie autorisiert im 16. Jahrhundert die Hieronymus-Übersetzung als diejenige, die von nun an zu verwenden ist. Aber in Übereinstimmung mit der Meinung der Kirche. Das steht auch drin in den Dokumenten des Konzils von Trient. Das heißt also, die Institution sagt gleichzeitig noch, also der Text gilt, aber wir haben immer ein Auge drauf. Mhm. Und die Macht musst du erstmal haben, um das festlegen zu können.
Ja.
Das heißt, wir bewegen uns in einem hochinstitutionalisierten Rahmen, in dem es eben diese Machtinstitution Kirche gibt, die das verfügen kann, dass sie diese Machtfunktion im Laufe der Jahrhunderte die Folgen verliert und dass die schwächer wird, das wissen wir, aber das ist jetzt nicht unser Thema.
Aber die ja auch dann den Übersetzer nur als Sprachrohr sieht für das Wort Gottes, ist es ja, da wird es ja ganz deutlich, wie wir es gerne hätten sozusagen.
Daraus zieht sie ihre Legitimation.
Genau, wir haben das Wort Gottes und wir sind nur die Sprachrohre, die das sozusagen durch Gottes Eingebung.
Genau, so wie wir einen Stellvertreter Gottes haben. Und wie diese Äquivalenzforderung und die scheinbare Äquivalenzrelation auch missbraucht werden kann, sieht man an vielen verschiedenen Fällen. Nicht? Ich habe nur das Beispiel von Daniel Goldhagen, Hitler's Willing Executioners, dieses Buch eines amerikanisch-jüdischen Historikers. Als das in Deutschland in der Übersetzung von Klaus Kochmann erschien, titelte der Spiegel, Übersetzung glättet Goldhagens Thesen. Das heißt, der Spiegel als die übersetzungswissenschaftliche Instanz unterstellt fehlende Äquivalenz im Grunde, nicht? Aber das Problem ist gar nicht die Übersetzung, weil Klaus Kochmann hat eine ordentliche Übersetzung vorgelegt natürlich und der Verlag hätte auch bei so einem brisanten Buch sicherlich ein besonderes Auge nochmal drauf gehabt, was da als Übersetzung erscheint. Aber Goldhagens Thesen gefielen nicht. Mhm. Deutsche Historikerdiskurs zum Holocaust hatte seine Lesart gefunden, ist sich diskursiv im Grunde festgelegt. Und da kommt so ein amerikanischer Jude, Kind von Überlebenden der Shoah, und sagt, ihr wart alle willige Vollstrecker. Und dieser Text passt nicht ins Gefüge.
Und das ist dann wieder
ist
andere,
die Übersetzung schuld.
Genau, das ist wieder ein anderes Thema, ne? Eigentlich im Prinzip, dass man die Übersetzung dann nimmt als Vorwand, um zu sagen, um sich missliebige Thesen vom Hals zu schaffen.
Richtig, man haut den Sack und meint den Esel. Genau. Und diese Instrumentalisierbarkeit, diese Manipulierbarkeit, die liegt natürlich in einer Vorstellung von Äquivalenz, sozusagen am Grunde dieser Vorstellung von irgendeiner Gleichheit, irgendeiner Gleichwertigkeit. Ja. Natürlich hat der Spiegel keine übersetzungskritische Analyse gemacht, sondern ihm sind 3-4 Sachen aufgefallen, dem Redakteur oder wer auch immer diesen Text verfasst hat. Und das ist dann in der Redaktion durchgegangen und daraus können wir jetzt unsere Story konstruieren und die lautet, Übersetzung ist schuld, wir müssen über den Text nicht weiter reden. Der Verlag hat viel Geld damit gemacht, dem können wir auch gleich noch eins mit unterjubeln. Mhm. Und dann ist sozusagen der politisch-publizistische Zweck erfüllt und die Übersetzung ist die dumme.
Mhm. Und genau deswegen ist es ja so wichtig, dass man genau, also deswegen machen wir das ja auch hier, damit man selber für sich klar hat, welche Entscheidung hat man getroffen, welcher Maxime folgt man und kann die dann auch verbalisieren und kann sich auch zur Wehr setzen. Weil im Prinzip steht ja immer dahinter, hinter dieser Äquivalenzbetrachtung, dass wir nicht da sind.
Klar.
Das stört ja immer so daran, ne?
Also das, natürlich. Und das ist ja auch ein reiner Textvergleich. Er bleibt genau auf der Textebene und sogar auch noch auf einer vergleichsweise engen Textebene. Nicht? Wo das relativ gut funktioniert, ist im juristischen Bereich. Also Hermanns weist auch darauf hin, es gibt das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge, Wiener Vertragsrechtskonvention. Dort ist festgelegt, wie was festgelegt werden soll. Also welche Vertragsversionen gelten. Üblicherweise wird ein Vertrag in einer Sprache verfasst, dann wird er in eine oder zwei oder drei Sprachen übersetzt. Und jetzt stellt sich die Frage, welche Version gilt? Wenn es zum Streit kommt zum Beispiel. Nicht?
Ja.
Und dann erfolgt ein Prozess der Autorisierung der einzelnen Versionen. Das setzt natürlich einen minutiösen Textvergleich voraus. Und dort geht's um Äquivalenz in diesem genau. Sinne, die dann aber wiederum festgestellt werden muss von einer Institution, die dazu befugt ist.
Ja, und dann ist es ja auch positiv, und bei der EU.
Genau, und dann ist klar, dass diese drei Versionen gleichwertig sind, äquivalent in ihrer Rechtskraft, in ihrer Gültigkeit. Das heißt, dort muss es auch festgelegt werden, was aber nicht immer gelingt. Also wenn wir denken an das sogenannte vierseitige Abkommen über West-Berlin, das ja mal verhandelt worden ist zwischen den damaligen Alliierten und dann in den Sprachen der Alliierten und in Deutsch existieren sollte. Mhm. Das mit den Sprachen der Alliierten ist gelungen, mit dem Deutschen ist es nicht gelungen, weil zerstritten hat man sich an einem einzigen Wort. Im englischen Text heißt es über das Verhältnis von West-Berlin zur Bundesrepublik, dort gäbe es Ties. Bei der Übersetzung ins Russische kein Problem, das sind Связи. Aber bei der Übersetzung ins Deutsche können es Bindungen oder Verbindungen sein. Und die bundesdeutsche Seite hat darauf bestanden, dass es Bindungen sind und die DDR-Seite hat gesagt, dass es Verbindungen sind. Und darüber hat man sich nicht einigen können. Damit hat die deutsche Fassung nie Rechtskraft erhalten.
Ach echt?
Mhm. Das heißt, man musste sich immer beziehen auf die englische, französische oder russische Fassung.
Mhm.
Und dieser Streit um Bindungen oder Verbindungen, der macht ganz deutlich, wie das Verhältnis der beiden deutschen Staaten und West-Berlin eben zueinander war, nicht?
Ja.
In diesem einen Wort kann dann ungeheuer viel liegen und es gab keine Instanz, die das hätte festlegen können.
Weil es zwei verschiedene Länder waren.
Genau.
Das ist ja ein super Beispiel.
Und diese Vertragsrechtskonvention führt eben zu einer Rechtssicherheit in der Nutzung der Verträge in verschiedenen Sprachen zum Beispiel, in den verschiedenen Versionen. Hermanns nennt das, finde ich sehr schön, die Fiktion einer totalen Äquivalenz und Übereinstimmung, die auch Bedeutungsübereinstimmung suggeriert.
Ja.
Und das ist ja das, was Laien immer haben wollen, ne? Das muss sozusagen denselben Sinn haben wie im Ausgangstext, was ja aber eben häufig so nicht zu produzieren ist.
Nee, aber bei Verträgen natürlich absolut sinnvoll und natürlich wollen wir das haben. Natürlich möchte ich, dass der Vertrag genauso gültig ist und genau das Gleiche aussagt wie der Vertrag im Deutschen. Und
genau.
Da ist es absolut
und dafür
sinnvoll.
Muss festgestellt werden, dass er äquivalent ist, damit er in dieser Funktion als Vertrag eine Grundlage liefert, die ich nutzen kann. Das heißt, Äquivalenz ist eine Frage des Status des Textes.
Mhm.
Sie zeigt den Status eines Textes und erst in zweiter Hinsicht ist es eine Frage des Sinns.
Mhm.
Und ich glaube, das ist wichtig. Und von daher, wenn wir also davon ausgehen, dass es dafür immer einer starken Institution bedarf, also eines institutionalisierten Rahmens innerhalb dessen, das dann auch funktionieren kann, nämlich zum Beispiel ein Vertragsrahmen. Wenn das so ist, dann wird deutlich, dass in einem so schwach institutionalisierten Feld wie dem literarischen Feld, das kaum eine Rolle spielen kann.
Ja.
Und das macht den Äquivalenzbegriff für das Übersetzen, über das wir hier mehrheitlich überwiegend reden, obsolet. Er nutzt uns dort nichts oder nur wenig.
Nur wenig, ja.
Deswegen hat ja Lefebvre, André Lefebvre, wichtiger Übersetzungswissenschaftler,
ja,
das Konzept des Rewriting eingeführt in die Übersetzungswissenschaft. Das kommt natürlich aus der Literatur, nicht? Das kommt aus dem literarischen Übersetzen. Das heißt, das Übersetzen eines literarischen Textes ist ein Rewriting. Rioting. Mhm. Damit wird auch deutlich, dass das einen ganz anderen Status hat. Es geht nicht darum, dass wir dort Äquivalenzen von Wort zu Wort und von Satz zu Satz finden, sondern es geht, und damit verschiebt sich wieder das Bild, eben der Blick hin zu den Leserinnen und Lesern, siehe Roland Barthes, der Tod des Autors ist die Geburt des Lesers, und die Leser entscheiden dann darüber, ob sie den Text, der ihnen als Übersetzung begegnet, akzeptieren als eine Übersetzung dessen, was davor mal existiert hat als sogenanntes Original. Ja. Und damit haben wir eine ganz andere Funktion der Leserschaft und wir können die Leserinnen ernst nehmen. Wir müssen sie ernst nehmen in ihrem Urteil.
Und dann können wir auch mit dem Äquivalenzbegriff umgehen. Wir müssen nur genau wissen, von was wir reden. Und das haben wir jetzt probiert. Ich glaube, das ist dir jetzt gelungen zu erklären.
Das wäre großartig.
Das wäre großartig. Dann wissen wir ungefähr, mit was wir es zu tun haben und warum das eben was mit Macht zu tun hat. Ich glaube, das letzte Wort, das muss wohl heute Theo Hermanns bekommen, oder?
Ich glaube, es hat er verdient.
Das hat er verdient. Na dann.
Equivalence is proclaimed, not found.
Das waren Yvonne Griesel und Larissa Schippel im Gespräch über Übersetzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Auf unserer Website überübersetzen.de verlinken wir alle Informationen zu dieser Folge und ein paar interessante Texte über Übersetzen. Und wenn Sie mögen, abonnieren Sie über Übersetzen auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Apple Podcast freuen wir uns über Bewertungen. Empfehlen Sie uns weiter, diskutieren Sie mit uns auf Twitter, Facebook, Instagram. Und wenn Sie oder ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, dann könnt ihr uns einfach per E-Mail kontaktieren. Schreibt uns einfach an podcast@sprachspiel.org. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wij willen vertalen. Wij willen tolken. Hun registreren is in de
И, por supuesto, hablar de la traducción. Переводить, переводчица, переводчик, переводчик.
Мы обсуждаем наши переводы.
Ты переводчица?